Aber ich bin ja nicht nur da, um etwas aus Krassau und von meinem Leben zu erzählen, sondern das Allerwichtigste ist ja, und davon leben wir ja alle, dass wir etwas von dem Wort Gottes hören. Und heute sind wir in Lukas Kapitel 9, Vers 51 bis 56. Da habe ich mich vorbereitet und es heißt, wes Geistes Kind bist du? Und vielleicht geht es auch an über den Beamer an die Wand. Ah, sehr gut. Also das ist auch der Predigttext, diese Frage, wovon wirst du eigentlich geleitet? Und das alles, was ich euch sage, sage ich ja nicht als jemand, der schon alles hat und kann und weiß, sondern als jemand, der selbst darunter steht. Wir wissen, das Schwert Gottes ist ein zweischneidiges. Es schneidet nicht nur nach vorne, sondern auch nach hinten. Also auch ich werde davon beschnitten. Also es ist also auch eine Frage für mich. Man erlebt ja so einiges hier auf dieser Welt. Möchte euch da mal hineinnehmen lassen. Kürzlich habe ich also Folgendes gelesen. Zwei Rocker in Motorradkleidung kommen in eine Gaststätte. Hier die beiden Rocker. So habe ich sie mir mal vorgestellt. Da die Gaststätte sieht etwas verwegen aus, nicht wahr? Dorthin geht auch ein Busfahrer. Ihr seht, die ganze Geschichte spielt sich im englischen Bereich ab. Der bestellt sich dort in der Gaststätte eine Suppe und fängt an zu essen. Die beiden Rocker nehmen sich den Busfahrer vor und schütten einfach die Suppe über seinen Kopf. Der Busfahrer steht auf, bezahlt seine Rechnung und fährt wieder los. Da fragt ein Rocker den anderen, was ist denn das für einer? Daraufhin der Wirt und Busfahren kann der auch nicht. Eben hat er gerade beim Zurücksetzen zwei Motorräder zerquetscht. Wes Geistes Kind bist du? Dein Verhalten macht deutlich, was in deinem Herzen ist. Wes Geistes Kind bist du? Eine Frage, die der Herr Jesus seinen Jüngern stellt. Hören und lesen wir den Bibeltext und lernen von dem Herrn Jesus. Da steht: Es geschah aber, als sich die Tage seiner Wiederaufnahme in den Himmel erfüllten und er sein Angesicht entschlossen nach Jerusalem richtete, um dorthin zu reisen, da sandte er Boten vor sich her. Diese kamen auf ihrer Reise in ein Samariterdorf und wollten ihm die Herberge bereiten. Aber man nahm ihn nicht auf, weil Jerusalem sein Reiseziel war. Als aber seine Jünger, Jakobus und Johannes, das sahen, sagten sie: Herr, willst du, dass wir sprechen, dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren soll, wie es auch Elia getan hat? Er aber wandte sich um und ermahnte sie ernstlich und sprach: Wisst ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid? Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um die Seelen der Menschen zu verderben, sondern zu erretten. Und sie zogen in ein anderes Dorf. Wie ihr seht, habe ich den Text in vier Abschnitte eingeteilt. Bei dem ersten geht es darum, dass Jesus unbeirrt seinen Weg geht. Beim nächsten sehen wir, dass Ablehnung man erfahren kann. Der dritte habe ich mit aufbrausend betitelt und der Schluss heißt zurechtgerückt. Was war denn vorher, vor dieser Geschichte? Der Herr Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs. Er beginnt mit ihnen über seine bevorstehende Gefangenschaft zu sprechen. Er sagt eindringlich: Lasst diese Worte in eure Ohren dringen. Der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert werden. Er machte ihnen deutlich, dass dies sein Weg ist. Was taten sie, die Jünger? Sie aber verstanden das Wort nicht und es war vor ihnen verborgen, so dass sie es nicht begriffen. Und sie fürchteten sich, ihn wegen dieser Worte zu fragen. Sie verstanden nichts und fragten nichts. Obwohl der Herr es ihnen so einschärfte, lasst diese Worte in eure Ohren dringen. Und was tut der Herr? Er geht unbeirrt seinen Weg. Ob die Jünger es verstehen oder nicht. Und so heißt es hier: Es geschah aber, als sich die Tage seiner Wiederaufnahme in den Himmel erfüllten und er sein Angesicht entschlossen nach Jerusalem richtete, um dorthin zu reisen, da sann der Boden vor sich her. Wir sehen, dass der Herr sein Gesicht nach Jerusalem richtet, um dorthin zu reisen. Dort in Jerusalem wartet Gefangenschaft, Folter und Tod auf ihn. Der Herr geht, aber er geht nicht nur ins Leid, sondern er sieht weiter. Er geht auf die Tage zu, die seine Wiederaufnahme in den Himmel beinhaltet. Wenn es hier heißt Wiederaufnahme, dann heißt es, dass der Herr vorher schon einmal dort war. Ist ja klar. Und somit war er nicht nur ein Mensch. Er geht auf die Tage zu, die ihn wieder zu uneingeschränkter Herrschaft und Herrlichkeit und Macht führte. Die Tage, wo er als Gott der Sohn sich zur Rechten des Vaters setzt und von dieser Zeit an bis in alle Ewigkeit alle Macht im Himmel und auf Erden hat. Wir können hier etwas lernen. Schaue nicht nur auf die schwere Aufgabe, auf die Not und auf das Leid, sondern blicke weiter. Sieh auf die Zeit danach, auf die Segnungen, die kommen. Sieh auf das Ziel. Was sagt der Herr seinen Jüngern, wenn es hier auf der Welt dunkel und trübe zugeht? Was sagt er ihnen? Hören wir. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch darauf oder richtet euch auf und hebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Schaut nicht auf Verfolgung, das Leid und den Tod. Schau auf das Wiederkommen des Herrn Jesus. Er kommt auch für uns. Er hat uns im Blick, keine Sorge. Keine Sorge, liebe Geschwister. Im alten Lied Harre oder warte meine Seele gibt es einen schönen Vers. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Harre meine Seele. Da heißt es: Harre meine Seele, harre des Herrn. Alles ihm befehle, hilft er doch so gern. Wenn alles bricht, Gott verlässt uns nicht. Größer als der Helfer ist die Not ja nicht. Größer als der Helfer gibt es keine Not. Liebe Geschwister, das wollen wir uns einprägen. Bitte. Das ist eine seelsorgerliche Aufforderung an dich. Vertrau. Schaue auf das Ende und lasst euch nicht durch harte Zwischenstationen durcheinander bringen. Es ist nicht das Ende. So hat es der Herr auch vor seiner großen Herausforderung getan. Wie heißt es im Hebräerbrief? Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Die Freude hat den Herrn Jesus angetrieben, auch das Kreuz zu erdulden. Sehen wir das? Um der vor ihm liegenden Freude willen. Das war's. Die Freude, wieder zu Hause zu sein, den Vater glücklich zu sehen, seine Erlösten um sich zu scharen, Teufel und Tod besiegt zu haben und so weiter. Freude, große Freude, die die Zukunft bringt, diese hat den Herrn Jesus geholfen, entschlossen seinen Weg zu gehen. Lernen wir von ihm und beschäftigen auch wir uns mit unserer herrlichen Freude oder auch Zukunft. Ja? Vielleicht ist deshalb für so manchen der Himmel so fad, weil er sich noch nicht damit beschäftigt hat, ja? Was Gott uns versprochen hat. Was gehörte noch zu der Entschlossenheit des Herrn Jesus? Er sendet Boten vor sich her, die alles schon vorbereiten sollen. Sie sollen zum Beispiel eine Herberge suchen, bei der der Herr mit seinen anderen Jüngern übernachten konnte. Er stellte die Weichen für den weiteren Fortgang. Also das heißt, er hat das Ziel und jetzt geht er auch dahin und jetzt bereitet er auch weiter alles vor. Das wird geschehen. Sehen wir, welch Geisteskind der Herr Jesus ist? Sehen wir, was dem Herrn Jesus selbst wichtig ist und was er in seinem Herzen trägt? Sein von Gott gegebenen Auftrag gilt ihm über alles. Der nächste Gedanke, der mir aufgefallen ist, heißt abgelehnt. Der Herr wird abgelehnt. Und das haben die Boten erfahren. Hier der Text. Diese kamen auf ihrer Reise in ein Samariterdorf und wollten ihm die Herberge bereiten. Aber man nahm ihn nicht auf, weil Jerusalem sein Reiseziel war. Samariter und die Leute aus Judäa haben ein feindseliges Verhältnis. Samariter waren ein Mischvolk aus Juden und Heiden und in Judäa, da waren sie reinrassig. Jude von Jude. Sie hatten sich an die Gebote ja Gottes gehalten, sich nicht mit den Völkern zu vermischen. Aber was konnten die Nachfahren dafür? Es gab auf jeden Fall eine tiefe Ablehnung zwischen diesen beiden Gruppen, obwohl sie alle zu Israel gehörten. Warum der Herr Jesus im Samariterdorf keinen Platz zum Schlafen bekam, wird hier deutlich genannt. Er wollte nämlich nach Jerusalem weiterreisen. Und das passte ihnen nicht. Das soll er lieber im Freien übernachten. Die guten Taten, die der Herr Jesus auch in Samaria getan hat, werden nicht gewürdigt. In Johannes 4 wird berichtet von einer samaritischen Frau, die durch den Herrn wieder Glauben und Hoffnung schöpfte. Und sie hat in ihrem Dorf berichtet, ja, was der Herr Jesus an ihr getan hat. Und das war so ansteckend, dass es heißt, Johannes 4, Vers 39, Aus jener Stadt aber glaubten viele Samariter an ihn, um des Wortes der Frau willen, die bezeugt, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben, und er blieb 2 Tage dort. All das war vergessen, und es herrschte nur Hass. Der Hass richtete sich nicht zuerst gegen Jesus, sondern gegen sein Reiseziel. Weil man die Juden so hasste, musste alles, was mit ihnen zu tun hatte, auch strikt abgelehnt werden. Hätte der Herr Jesus bei ihnen bleiben wollen, dann wäre die Geschichte hier anders ausgegangen. Aber er wollte nach Jerusalem. Und genau das brachte die Ablehnung. Meine Feinde müssen auch deine Feinde sein. Und meine Freunde auch deine. So haben es die Samariter gemacht und übrigens auch die Juden. Wer mit einem offensichtlichen Sünder gemeinsam gegessen hatte, was der Herr Jesus ja immer wieder tat, der galt abzulehnen. Das geht nicht. Man sieht nicht den Menschen selbst, sondern seine Gruppe. Kennen wir auch den Satz von Johann Wolfgang von Goethe? Sage mir, mit wem du umgehst, und ich sage dir, wer du bist. Steht nicht in der Bibel. Er hat es gesagt. Sicher gibt es hier eine Teilwahrheit. Gleiches kommt gern zusammen. Aber man gibt dem Einzelnen hier keine Chance. Die Samariter hätten ja den Herrn fragen können. Warum musst du nach Jerusalem? Sie hätten ihn aber auch einfach aus Dankbarkeit aufnehmen können. Aus Dankbarkeit, weil er sie anders behandelt hat als die Juden. Weil er auch ihnen geholfen hat. Weil er eben nicht die Person angesehen hat oder die Gruppe. Wes Geistes Kind bist du? Das frage ich mich natürlich auch. Der Herr Jesus hat ohne Ansehen der Person, ohne ihren Hintergrund zu berücksichtigen, ohne ihr Umfeld zu beachten, einfach geholfen. Und zwar hat er geholfen, ohne auf die Kritiker zu achten. Später in Lukas 17, Vers 11 fortfolgend wird von 10 Aussätzigen gesprochen, die der Herr gesund gemacht hat. Später war das. Und da heißt es, sie kamen aus Samarien. Also er hat sich auch jetzt von dieser Geschichte nicht negativ beeinflussen lassen. Auch würdigte der Herr die Samariter, als er das Gleichnis vom barmherzigen Samariter erzählt hat. Lukas 10, ne? Auch später passiert. Von Gott heißt es, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Gottes Sonne und Gottes Regen ist für alle da. Gute und Böse dürfen sich daran erfreuen und den Segen Gottes genießen. Wisst ihr, in welchem Zusammenhang dies steht? Hier steht ein Denn, das heißt, es gibt einen Grund. Hier der ganze Text. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Denn, und jetzt kommt's, er lässt seine Sonne und so weiter. Die Jünger, die durch ihre Hinwendung an Christus auch Kinder bzw. Söhne Gottes werden, haben die Aufgabe, wie Gott ihr Vater zu handeln. Wes Geistes Kind bist du? Für die Samariter ist die Antwort klar. Ihr seid Kinder der Welt, ihr liebt, die euch lieben, ihr verachtet diejenigen, die nicht eure Meinung teilen, die einen anderen Weg gehen. Übrigens heißt es nicht, wenn wir jemand lieben, dann sollen wir auch all das, was der tut, auch für richtig schätzen. Diesen Gedanken finden wir in der Bibel nicht. Nein. Wir sollten aber mit unserer Liebe zeigen, wem wir gehören. Mit unserer Liebe sollen wir zeigen, dass wir Gott gehören. Nicht, dass wir den anderen in all seinen schrägen Vorstellungen vielleicht auch für richtig und für gut halten, dass er so denkt. Aber das Gericht über den Menschen hat Gott sich alleine vorbehalten. Er ist der Richter und kann es auch besser als wir. Wie heißt es im Hebräerbrief? Hebräer 10,30. Denn wir kennen ja den, der sagt, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Und weiter, der Herr wird sein Volk richten. Rache, Vergeltung und Gericht gehören Gott. Und wenn jemand etwas gehört, dann ist es grundsätzlich verboten, dass ein anderer diese Sache benutzt oder tut. Gott ist der Besitzer und hat uns über diese drei Dinge kein Verfügungsrecht gegeben. Wes Geistes Kind bist du? Was spielt sich in deinem Geist ab? Nächster Gedanke über die Jünger. Der heißt aufbrausend. Als aber seine Jünger, Jakobus und Johannes, das sahen, sagten sie, Herr, willst du, dass wir sprechen, dass Feuer vom Himmel herabfalle und sie verzehren soll, wie es auch Elia getan hat? Ja, die Jünger haben sich sichtlich geärgert. Sie haben sich geärgert, als sie diese Ablehnung erfuhren. Hier werden besonders Jakobus und Johannes genannt. Und der Herr Jesus kannte seine Jünger, er kannte seine Pappenheimer und hatte sie auch schon früher Donnersöhne genannt. Hier heißt es im Markus-Evangelium bei der Aufzählung der Jünger, Markus 3,17, und Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, den Bruder des Jakobus, denen er den Beinamen Boanerges, ich hoffe, dass ich es richtig ausgesprochen habe, gab. Das heißt Donnersöhne übersetzt. Also, besonders die beiden konnten sich in ihrem Zorn nicht zurückhalten. Aber weil sie ja Gläubige sind, suchen sie in der Bibel nach, ob das, was sie jetzt vorschlagen, auch von Gottes Wort gedeckt ist. Ja, es ist ja auch unser Bestreben, ist das, was ich sage und was ich tue, auch von der Heiligen Schrift gedeckt. Die taten das ja auch. Grundsätzlich ist da nichts einzuwenden. Aber sie wurden fündig, richtig. Es gab doch da die Begebenheit von dem Propheten Elia. Was war denn damals überhaupt geschehen? Also in 2. Könige Kapitel 1 wird berichtet, dass Ahasja, der König von Israel, sehr krank wurde. Übrigens spielt diese Geschichte auch in Samarien, und zwar circa 850 Jahre vorher war diese Geschichte. Ahasja war krank und dieser König, der ja durch sein Vorbild, Könige waren immer auch Vorbilder, und durch seine Gesetze dem Volk Gottes eine gute Richtung geben sollte, der hatte nichts Besseres zu tun, als Boten zu senden und den Gott von Erkon, der Baal Sebul heißt, zu befragen. Gott missfiel diese Handlung sehr und er ließ durch Elia fragen, gibt es denn keinen Gott in Israel, dass ihr hingeht und Baal Zebub, den Gott von Erkon, zu befragen. Danach spricht Gott Gericht über diesen König aus. So geht's nicht. Da heißt es, und darum spricht der Herr, du sollst von dem Bett, auf das du dich gelegt hast, nicht herunterkommen, sondern du wirst gewisslich sterben. Und Elia ging. Der König wollte sich aber mit diesem Gerichtswort Gottes nicht zufrieden geben. Er sandte zweimal Hauptmänner mit jeweils 50 Soldaten, um Elia zu bewegen, zum König zurückzukommen. Was erlebten diese zwei Truppen? Ab Vers 10. Aber Elia antwortete dem Hauptmann über 50 und sprach zu ihm, wenn ich ein Mann Gottes bin, so soll Feuer vom Himmel fallen und dich und deine 50 verzehren. Da fiel Feuer vom Himmel und verzehrte ihn und seine 50. Und das geschah zweimal. Und beim dritten Mal ging Elia mit und verkündigte dem König noch einmal das Gericht und der König starb. Diese Geschichte gab es, aber ist sie mit dem zu vergleichen, was die Jünger mit Jesus erlebten? Ganz und gar nicht. Damals wollte und hat Gott ein Gericht über den König verhängt. Es war nicht Elias Idee, sondern es war der Gedanke Gottes. Der Mann muss Gericht erleben, sicherlich auch zum Wohl für das Volk. Und dieses Gericht wurde ausgeführt, auch wenn der König sich sträubte. Seine Mannschaft, die diesem König diente, kam auch unter das Gericht. Aber wie ist es bei dem Herrn Jesus? Wie ist es mit seinen Jüngern? Sollten sie jetzt auch Gerichtsvollstrecker im Namen Gottes sein? In ihren Fingern hat es ja schon gejuckt. Sie sagten, Herr, willst du, dass wir sprechen, dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren soll, wie es auch Elia getan hat? Sie wollten gerne das Gericht über die Samariter sprechen. Na gut, dass sie nochmal Rückfrage hielten. Die Donnersöhne wollten es hier mal so richtig krachen lassen. Und dabei hätten sie vielleicht verlorenes Vertrauen in ihre eigene Person zurückgewonnen. Vorher hatten sie nämlich eine Schelte von dem Herrn Jesus gehört. Da war nämlich ein junger Mann, der war von einem Dämon besessen. Und von dem heißt es, und siehe, ein Geist ergreift ihn und plötzlich schreit er und er zerrt ihn hin und her, dass er schäumt und will kaum von ihm weichen, ohne ihn zu misshandeln. Und dann sagt quasi der Vater zu dem Herrn Jesus, und ich habe deine Jünger gebeten, ihn auszutreiben, aber sie konnten es nicht. Oh, richtig versagt. Was hat da der Herr Jesus zu ihnen gesagt? Da antwortete Jesus und sprach, O du Ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein und euch ertragen? Ja. Bringt deinen Sohn hierher. Jetzt, so dachten vielleicht die Jünger, ist es eine Möglichkeit, sich wieder als Jünger zu rehabilitieren und die große Blamage mit dieser Aktion wieder in den Hintergrund zu drängen. Die Bibel gibt uns ja die Erlaubnis. An was sie aber nicht denken, ist der Auftrag dessen, dem sie nachfolgen. Was hat der Herr Jesus ganz zu Beginn seines Wirkens gesagt? Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Passt mal auf. Gericht über die Menschen ist nicht im Blick des Herrn Jesus. Ihre Bosheit und ihre Ablehnung werden nicht sofort bestraft. Wes Geisteskind bist du, lieber Jünger? Wir schauen noch, wie der Herr Jesus mit den beiden Donnersöhnen verfährt. Er rückt die Ansichten zurecht. Weiter heißt es, er aber wandte sich um und ermahnte sie ernstlich und sprach, wisst ihr nicht, welch Geisteskinder ihr seid, denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um die Seelen der Menschen zu verderben, sondern zu erretten. Und sie zogen in ein anderes Dorf. Bei dieser Zurechtbringung der Jünger müssen und sollen auch wir uns natürlich fragen, was treibt uns an? Wie verhalten wir uns bei Ablehnung von uns und auch von unserem Herrn und König? Mit der Frage, welcher Geist treibt euch an, des Geistes Kind bist du, mit dieser Frage will der Herr klarmachen, dass wir uns als seine Nachfolger und Jünger wirklich prüfen sollen. Der Herr mahnt seine Jünger ernstlich. Sie sollen darüber nachdenken, wem sie nachfolgen. Wozu ist der Menschensohn gekommen? Was will er? Und wir sollten uns auch fragen, hat sich daran bis heute etwas geändert? Jesus kam, um die Seelen der Menschen zu erretten. Wenn zu diesem Zeitpunkt, als die Donnersöhne das Feuer auf die Erde wünschten, es tatsächlich geschehen wäre, wären viele Seelen der Samariter verdorben. Sie hätten keine weitere Möglichkeit gehabt, den Messias anzunehmen. Die Botschaft, der Herr Jesus ist auferstanden und lebt, hätte sie nie mehr erreicht. Sie wären für den Himmel verloren gegangen. Jesus will keine Menschen verderben. Dazu ist er nicht gekommen. Er will Menschen erretten. Das heißt, sie sind ohne ihn nicht gerettet. Wie ist es bei dir? Bist du durch Jesus gerettet? Hoffst du das? Oder weißt du das? Es gibt eine wertvolle Aussage in der Heiligen Schrift, die die meisten von euch auch kennen und trotzdem nenne ich sie. 1. Johannes Kapitel 5, da heißt es, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Und damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Das Leben bei Gott. Auch das ewige Leben im Himmel. Das Leben, das wirklich wert ist, Leben zu heißen, bekommt der Mensch nur in Verbindung mit Christus. Du sollst also nicht darüber nachdenken, habe ich das ewige Leben oder nicht. Ich muss mal fühlen, fühlt sich irgendwie ewig an oder auch nicht. Du musst darüber nachdenken, habe ich den Sohn? Hast du ihn in dein Leben aufgenommen? Gehören du und der Herr Jesus zusammen, wirklich zusammen? Hast du zu ihm geredet, ihn gebeten, dass er all deine Schuld vergeben soll? Hast du ihn in dein Leben eingeladen, damit er dich führt und er als dein König in deinem Leben regieren darf? Glaubst du so an den Namen des Sohnes? Wer das tut, der darf wissen, ich habe das Leben bei Gott. Warum? Denn ich habe den Sohn. Der Sohn, der mir am Kreuz dieses Leben erkämpft hat. Ich habe eine Verbindung, ja eine liebevolle Verbindung zu dem, der mich zuerst geliebt hat. Und ihm will ich folgen. Mein ganzes Leben lang. Und ich freue mich, ihn, meinen Retter, einmal im Himmel sehen zu dürfen. Jesus ist gekommen, um zu erretten, und er will auch heute noch retten. Und ihr, seine Jünger, sollt ihm dabei helfen, dass Menschen gerettet werden. Danke auch für das Zeltlager. Wisst ihr nicht, wes Geistes Kind ihr seid? Der Motorradfahrer und der LKW-Fahrer. Am Anfang Die einen wollten Spaß und der andere Rache. Christen sind darauf aus, wie können wir andere erretten? Auch wenn sie uns und unseren Herrn Jesus ablehnen. Der Himmel, liebe Geschwister, der Himmel entschädigt alles. Und dort werden wir die meiste Zeit verbringen. Wir haben gehört. Ihr seid noch da, schön. Von dem Herrn Jesus, der unbeirrt seinen Weg geht. Er tat es im Blick auf die Freude, die hinter allem Leid sicher kommen wird. Hierin möchte er uns auch ein Vorbild sein. Blicke auf das wunderbare Ende. Dann haben wir gesehen, dass es Ablehnung gibt. Wie gehen wir damit um? Schaue nicht auf die Menschen, die dich ablehnen. Schaue auf Gott und sein Wort und folge dem. Weißt du, die Menschen, die dich heute ablehnen, werden dich nicht, wenn du nach ihrer Pfeife tanzt, dich ehren und an dich nach deinem Tod noch lange denken. Das werden sie nicht tun. Der Herr Jesus will dich und zwar für immer in sein Haus aufnehmen und ewig mit dir verbunden sein. Wie gesagt, sieh nicht auf Menschen, sondern auf Gott und sein Wort. Dann haben wir gesehen, dass die Donnersöhne aufbrausend waren. Endlich sollen doch alle sehen, wer wir sind und mit wem wir es zu tun haben. Dabei würde so ein Feuerwunder doch auch mächtig dazu beitragen. Lasst uns dem Herrn Jesus folgen, der demütig und sanftmütig war. Und zum Schluss, lasst unser Leben von ihm zurechtrücken, dass wir uns ihm anvertrauen. Er setzt den Schwerpunkt auf die Rettung von Menschen. Dies ist auch unser Ziel. Dabei kommt für dich die Frage ins Spiel, bist du eigentlich gerettet? Amen.